Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Vom Rheinland nach Hollywood. Wie schafft man den Sprung nach Los Angeles?
Animator bei Walt Disney. Wie sieht der Alltag des Traumjobs eigentlich wirklich aus?
Von der Zeichnung bis zum Computer. Wie verändert sich der Trickfilm?
Und wie lerne ich überhaupt Animation?
Antworten kommen in dieser einen Stunde von Jakob Frey. Der Rheinländer lebt seit 3 Jahren in Los Angeles und ist unser Gast in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Spiegel-Produktionschef Stefan Plöchinger zu dem in dieser Woche vorgestellten neuen Bezahlmodell Spiegel Plus. Das funktioniert wie eine Flatrate für den komplett digitalen Spiegel-Content. Plöchinger verspricht sich von dem neuen Konzept signifikante Online-Abo-Erlöse, vor allem aber auch eine strategische Weiterentwicklung des Spiegel insgesamt. Gegenüber media.de sagte er, Zitat, erstmals arbeiten alle Redaktionen unseres Hauses in einem gemeinsamen Geschäftsmodell zusammen, das sich aus Anzeigen und Leserfinanzierung zugleich speist. Spiegel Plus geht von der gemeinsamen Marke Spiegel aus und bietet alle Inhalte zu einem einheitlichen Preis. Simpler geht es kaum und dem Zusammenwachsen hilft es auch. Es ändert sich also deutlich mehr als nur ein Preismodell.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Nach dem gescheiterten Spiegel Daily also nun ein neues Spiegel Plus. Da könnte ich mich jetzt hinstellen und sagen, na, das kann ja nur besser werden. Auch wenn das möglicherweise sogar stimmen sollte, wäre das doch ein vollkommen unangebrachter und wenig konstruktiver Kommentar. Denn Scheitern ist erstens relativ und zweitens bietet es ja immer auch die Chance für einen neuen Versuch. Und genau den unternehmen die Spiegelstrategen um Stefan Plöchinger, Klaus Brinkbäumer und Barbara Hans jetzt und setzen dabei um, was sie aus ihren bisherigen Bezahlansätzen und auch aus den Paid-Content-Erfahrung anderer erfolgreicher Medien gelernt haben. Dafür meinen Respekt und insofern halte ich es heute mal mit Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Der twitterte nämlich, den Kollegen von der Spiegel und Spiegel Online wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für ihr neues Paid-Content-Modell und den Mut für alles Herausragende, dann auch wirklich Geld zu verlangen. Der Spiegel ist immer noch zu gut und zu wichtig, um sich zu verschenken. Good luck!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das animierende Medienmagazin. In dieser Woche gibt es die sage und schreibe 555. Ausgabe von unserem Medienmagazin.
Und das nehmen wir zum Anlass und gönnen es uns heute mal zu träumen von einem Traumjob in den Medien, den viele schon als Kinder gehabt haben dürften. Ja, und wenn sie sich zum Beispiel die neuesten Trickfilme angeschaut haben und vom Traum von Hollywood, von vielen Preisen und Viralhits im Netz. Das alles mit einer herausfordernden Aufgabe als Animator bei Walt Disney.
Diesen Traum lebt unser heutiger Gast, aufgewachsen in Hilden, zur Schule in Düsseldorf gegangen, in Baden-Württemberg studiert und seit 3 Jahren lebt er in Los Angeles, arbeitet als Animator bei Walt Disney aus L.A. und zugeschaltet. Guten Abend, beziehungsweise besser gesagt, guten Morgen, Jakob Frey.
Guten Abend.
Ja, wir freuen uns, dass du deine Arbeit für uns unterbrichst und wir heute Abend dich und deinen Job ein bisschen besser kennenlernen dürfen. An was für einer Szene arbeitest du gerade?
Das darf ich natürlich jetzt so genau gar nicht sagen, aber ich arbeite momentan an dem kommenden Film Wreck-It Ralph 2. In Deutschland heißt der Ralph Reicht's 2. Arbeite gerade an einem Shot mit den beiden Hauptcharakteren Ralph und Vanellope.
Und mehr dürfen wir tatsächlich wahrscheinlich dazu auch heute nicht fragen, vermutlich.
Leider nein.
Okay.
Man kann sich den Trailer bereits online anschauen, aber leider mehr darf ich da zu diesem Film noch nicht sagen.
Das passt aber auch ganz gut, weil wir haben noch so viele andere Fragen an dich. Herr Pähler, fangen wir mal an. 555 Fragen nämlich.
Haben ja, dann lass uns doch ganz, ganz, ganz am Anfang mit Frage 1 quasi anfangen. Also, wann wusstest du eigentlich, ich will mal Animator werden? Kann man da sagen, das ist so ein vom Kinderzimmer in Hilden nach Hollywood-Traum, den du lebst?
Ein bisschen, jetzt nicht wirklich so ganz genau, weil ich meine, klar gab es da auch immer eine große Liebe für Animationsfilme und ich bin natürlich aufgewachsen mit Cartoons und habe viel Zeit vorm Fernseher verbracht als Kind auch und allerdings war es für mich nie wirklich bewusst eine Jobwahl, weil ich einfach nicht wusste, wie man das erlernen kann und dass es überhaupt etwas ist, was in Frage kommen würde und deswegen habe ich das erst relativ spät wirklich entschieden, Animator zu werden. Und da war ich, glaube ich, so 21 oder so, weil ich da zu der Zeit halt wirklich die ganzen Pixar-Filme gesehen habe, die rauskamen und wollte einfach verstehen, wie funktioniert das, wie kommen diese Bilder zum Leben, weil diese Computeranimation was ganz anderes war, was ich noch nicht kannte. Und habe mich jedes Jahr wirklich auf den neuen Pixar-Film gefreut und Disney-Film und habe mich dann halt online recherchiert und geguckt, welche Optionen man da hat, um das halt zu erlernen, und habe dann langsam meinen Weg eingeschlagen.
Genau, wie hast du dann diese Weichen gestellt? Also, dass du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht nur so ein Hobby, was ich betreibe, sondern da könnte vielleicht sogar noch mehr gehen.
Das habe ich halt wirklich halt online dann wirklich halt herausgefunden, dass es halt in Baden-Württemberg die Filmakademie Baden-Württemberg gibt. In Stuttgart, beziehungsweise in Ludwigsburg, ein kleines Dorf direkt neben Stuttgart, was so ein bisschen den Vibe von Hilden hat, allerdings noch kleiner. Habe dann halt herausgefunden, dass das halt wirklich eine der besten Adressen in Europa ist, um Visual Effects und Animation zu erlernen. Und habe dann halt versucht, mich dort zu bewerben, was allerdings anfangs nicht funktioniert hat, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Abitur hatte, sondern nur eine Fachhochschulreife. Und das war nicht genug. Und deswegen musste ich dann nochmal nachträglich zur Schule gehen, um 2 Jahre extra die Schulbank zu drücken, um mich dann halt erneut bewerben zu können.
Das war dann so ein bisschen durchbeißen, ne?
Das war total ätzend. Man freut sich gerade halt wirklich ins Studium zu schreiten, und dann muss man halt dann nochmal zurück in die Schule.
Dann hast du irgendwann den Punkt aber erreicht, du wurdest aufgenommen, du warst an der Filmakademie, hast dein Studium dort erfolgreich absolviert, und dann, wie bist du dann quasi über den großen Teich gekommen, wie ist dieser Sprung dann erfolgt? Direkt?
Nee, mehr oder weniger eigentlich schon, aber das Studium selber, das ging jetzt nicht so schnell um. Ich meine, die Regelstudienzeit sind 4,5 Jahre, ich habe um die 6,5 gebraucht, weil ich zwischendurch habe ich ein Jahr ein Urlaubsjahr gemacht, wo ich für ein Jahr lang bereits in die USA gegangen bin und habe in Venice Beach bei der Firma PSYOP gearbeitet, als Intern, als Praktikum, und habe da wirklich meine ersten professionellen Erfahrungen sammeln dürfen und habe wirklich dann halt jeden Tag animiert, was mir unheimlich viel geholfen hat, um in meinem Skillset, in meiner Arbeit halt besser zu werden. Und als ich dann zurück zur Filmakademie kam, hatte ich dann nochmal die Chance, für ein Jahr lang oder für, was weiß ich, 10 Monate oder so, an dem Animationsfilm Room on the Broom mitzuarbeiten, der für einen Oscar nominiert war in 2011. Und der wurde von einem Freund von mir, den ich an der Filmakademie kennengelernt habe, hergestellt, Regie geführt. Und als ich dann halt aus den USA zurückkam, wusste er, okay, wir brauchen jetzt Animatoren, lass auch den Jakob fragen, hab dann da mitgearbeitet. Und dann, weil es einfach eine unheimlich gute Möglichkeit war für mich, um halt zu wachsen als Animator, wurde mir erlaubt, mein Studium zu pausieren. Und hab dann im Anschluss dann meinen Diplomfilm gemacht, der The Present heißt, der dann halt auch nach einiger Zeit dann online relativ viral durchs Netz gegangen ist. Und anschließend dann, als ich wirklich mein Studium beendet habe, bin ich erst nach Paris gegangen, wo ich an dem Film Secret Life of Pets mitgearbeitet habe. Hatte mich aber auch parallel für das Talent Development Program bei Disney beworben, was jedes Jahr stattfindet, wo so quasi Leute reinbringen, die frisch aus der Schule kommen, denen ein 3-monatiges Praktikum-Mentoring erlauben. Und wenn sie sich dann wirklich gut halten, dann würde man sie in die Produktion bringen und man würde halt die Möglichkeit haben, an wirklichen Shots mitzuarbeiten für 12 Monate insgesamt. Allerdings hatte ich da noch nichts zurückgehört und hatte wirklich Angst, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nichts annehme, dass ich dann im Endeffekt ohne Job dastehe, habe dann zugesagt, nach Paris zu gehen. Und in Paris kam ich gerade an, habe meine ersten Shots angefangen zu animieren, und dann in der zweiten Woche, in der ich da bin, hat sich dann Disney gemeldet und hat gesagt, hey, hast du noch Bock, nach Los Angeles zu kommen? Und das war für mich dann natürlich etwas bitter, weil ich gerade umgezogen bin, aber alle Leute vom Team in Paris haben es total verstanden und waren sehr supportive. Gesagt, ich muss es auf jeden Fall machen, und haben es verstanden, dass ich dann halt die Produktion etwas früher verlassen habe, und habe dann das Angebot von Disney angenommen und bin in die USA.
Interessant auch manchmal, was aus so, ja, ich meine, Praktika irgendwie entstehen kann, dass man da die richtigen Leute trifft, Kontakte knüpft und dann ergibt eins dem anderen noch so mit. Wenn wir nochmal kurz zu deinem Praktikum zurückgehen. Man kennt ja so typische Medienpraktika, oder kennen viele unserer Hörer auch hier in Deutschland, wie das so abläuft. Aber ich kann mir vorstellen, man geht in ein anderes Land, spricht eine andere Sprache, und schon allein vom Ort her, da die Nähe zu Hollywood, da wäre ich noch kleiner mit Hut, als man das sonst bei einem Praktikum am ersten Tag war. Wie hast du dich da gefühlt bei dem Praktikum und wie war es dann auch tatsächlich in der Realität dort?
Es war natürlich ein riesiger Schritt, weil es das erste Mal wirklich war, dass ich mega weit von zu Hause weggezogen bin. Klar, wenn man dann halt als naiver Schüler, sag ich mal, ins Berufsleben steigt, denkt man sich, okay, jetzt pro Shot bräuchte ich jetzt wahrscheinlich dann 2 Wochen, das um zu animieren, regelmäßig, sage ich mal, jetzt während dem Studium. Und dann die Produktion halt auf dem Job ankommen, sagt, ja, okay, du hast jetzt aber nur 3 Tage dafür. Und ich habe relativ viel Panik gehabt, als ich angefangen habe, aber habe da auch jetzt mittlerweile welche meiner besten Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch heutzutage befreundet bin. Und hatte halt auch Glück, weil PSYOP, das Studio an sich, halt unglaublich entspannt ist. Es ist zwar, die arbeiten zwar in der Werbebranche, was natürlich dann Time-Schedules quasi mit sich bringt, dass man sagt, okay, das Projekt hat jetzt nur 1 Woche Zeit oder 2 Wochen oder mal 1 Monat, je nachdem, wie umfangreich es ist. Aber im Vergleich zu jetzt Kinofilmen sind die sehr, sehr, sehr begrenzt. Und aber die Leute an sich waren halt so viel Spaß und waren so locker drauf, dass es halt echt unheimlich viel mir gebracht hat und halt auch Freundschaften fürs Leben mit sich brachte.
Jetzt hast du ja gerade vorhin schon angedeutet, dass du auch schon an Filmen mitgearbeitet hast, die für den Oscar nominiert waren. Wie wichtig ist so etwas tatsächlich auch, um richtig Fuß zu fassen in der Welt der Animation?
Ich glaube, die sind aber auch ein Kurzfilm von dir nominiert, ne? An dem du mitgearbeitet hast.
Genau, Revolting Rhymes hieß der. Da wurde in Berlin hergestellt und in Südafrika. Und nachdem ich an Zootopia gearbeitet habe bei Disney, bin ich nach Deutschland gekommen, um Urlaub zu machen und mein Visa zu verlängern. Da hat mich dann mein Kumpel angeschrieben, weil er wusste, dass ich in Deutschland bin, ob ich nicht ihm bei seinem Film helfen könnte, was Revolting Rhymes war, der Jan Lachauer. Habe dann in meinem Urlaub dann zugesagt, dass ich dann halt quasi an dem Projekt mitarbeite. Habe dann bin nach Berlin gezogen, habe dann dafür 4 Monate an dem Projekt mitgearbeitet. Und wurde da dann als Animation Supervisor in den Credits erwähnt. Was natürlich super cool ist, weil ich da natürlich einen großen Einfluss drauf haben konnte, wie der Animationsstil ist, weil man natürlich dann auch viele Shortcuts wählen muss. Man kann natürlich nicht so viel Detail reinstecken wie jetzt bei einem Kinofilm. Aber das Team war super und es war schön, mal wieder in so einem kleineren Umfeld zu arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, was mit Medien?
Das Traummedienmagazin bei Deutschlandfunk Nova. Er hat den Sprung geschafft von Deutschland nach Hollywood, beziehungsweise, naja, nicht so ganz. Sein Arbeitsplatz ist ein paar Kilometer weiter entfernt, in Burbank, bei den Walt Disney Studios.
Jakob Frey ist Animator und heute unser Gast. Aber wie sieht nun eigentlich so ein Alltag aus als Animator? Das klären wir jetzt. Und Jakob, ich habe mal überlegt, was mir so neben dem Erstellen von Zeichnungen und dem Animieren noch einfällt, in meiner Vorstellung über deine Arbeit, das ist das Thema Teamarbeit. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, oder?
Oh, Teamarbeit ist extrem wichtig. Man kann unglaublich talentiert sein, aber wenn man nicht ins Team hereinpasst und man nicht wirklich im Team arbeiten kann, dann wird man relativ schnell wieder, aussortiert. Nee, rausgeschmissen. Ja, ich meine, im Studio legen sie halt wirklich großen Wert darauf, dass man wirklich im Team arbeitet, dass man mit den Leuten klarkommt, mit denen man arbeitet. Und die Studiokultur ist unheimlich wichtig. Also, dass man wirklich sich wohlfühlt, wenn man zur Arbeit kommt und dass man dann nicht irgendwie mit den Leuten aneinander reibt. Also, da ist jetzt null eine Ellbogenkultur. Alle arbeiten zusammen und man kann jederzeit, egal zu wem man geht, selbst wenn ich jetzt zu dem Animator gehen würde, Eric Goldberg, der den Genie von Aladdin animiert hat und hätte eine Frage, dann kann ich da jederzeit in sein Büro reingehen und sagen, hey Eric, I got a question, und er würde mir sofort weiterhelfen.
Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Ist das tatsächlich so, wenn man einmal in seiner Animatorkarriere eine so eine ganz berühmte Animationsfigur geschaffen hat, dass man auch sein Leben lang mit dieser Figur verbunden wird in Animatorkreisen?
Also mit Eric Goldberg ist das durchaus so, weil er halt wirklich ein unglaubliches Genie ist. Er ist eine Legende unter den Animatoren und er hat halt Pocahontas Regie geführt. Er hat den Genie von Aladdin zum Leben gebracht und halt mit Robin Williams zusammengearbeitet. Und also er ist wirklich, es gibt im Studio wesentlich noch unheimlich viele Leute, wo man sagt, das sind Legenden wirklich, mit denen man zusammenarbeitet. Und es ist manchmal so bizarr, da halt wirklich durchs Studio zu laufen und dann den Leuten auf dem Flur zu begegnen oder halt wirklich nur ein paar Büros weiter von denen zu sitzen. Und jeden Tag aufs Neue denkt man sich dann, oh mein Gott, wie bin ich hier hingekommen? Was mache ich hier so nach dem Motto?
Gibt es sowas wie einen typischen Tagesablauf?
Ja, klar. Ich meine, als Animator bin ich jetzt für das Schauspielern und die Emotionen, Bewegungen der Charaktere zuständig. Ich würde, wenn ich jetzt einen neuen Shot bekommen würde, einer Sequenz, dann würde ich erstmal mit den Regisseuren zusammensetzen und die würden mir dann halt in Ruhe erzählen, was in diesem Shot benötigt wird, wo der Charakter sich gerade befindet, was sind die inneren Konflikte. Und basierend auf deren Notizen könnte ich dann zurück zu meinem Tisch gehen, mir nochmal in Ruhe Gedanken machen, unter Umständen auch Referenzaufnahmen machen, also eine Kamera aufstellen, mich selber filmen, überlegen, okay, wie würde ich jetzt diesen Shot durchspielen? Und dann ein erstes Blocking, sagt man, erstellen, wo ich jetzt die Charaktere nehme, sie grob pose, und halt wirklich die wichtigsten Key-Posen nur erstelle, um halt wirklich mein Acting, mein Storytelling für den Shot halt den Regisseuren pitchen zu können. Das heißt, ich würde ihn jetzt nicht komplett durchanimieren, weil wenn ich jetzt dann wirklich jetzt nochmal Notes von denen bekommen würde, dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Deswegen versucht man es relativ grob zu halten, bis man dann halt mit den Regisseuren und man selbst halt auf einem Nenner ist und dann würden sie einem quasi das Go geben und dann arbeitet man mehr mit den Head of Animations oder den Supervisern zusammen, zeigt es dann ab und zu nochmal den Regisseuren, um natürlich dann das Final Approval zu erhalten. Aber im Endeffekt geht man dann ran und macht wirklich feiner, bringt das Detail rein, blinzeln, atmen, dass die ganzen, die Hände schöne Arcs machen, also schöne Bögen, dass das wirklich alles schön flüssig sich verhält. Und und dann würde man sich an den nächsten Shot dann auch relativ schnell ranmachen.
Ich würde fragen, hast du ob du einen Spiegel bei dir auf dem Schreibtisch stehen hast, oder hast du schon gesagt, arbeite ich dir mit Kameras inzwischen?
Ja, aber einen Spiegel hat man immer noch, weil ich meine, man auch mit Kameras, ich meine, die Referenzen, die man aufnimmt, man kopiert sie nicht. Man benutzt sie nur als Inspiration, weil manchmal macht man kleine Bewegungen, die man jetzt selber so nicht denken würde, oder halt ein Doppelblinzeln, was an einer Stelle dann auf einmal total charmant wirkt. Und den Spiegel hat man immer noch, um halt sich dann wirklich halt nochmal irgendwie verinnerlichen können, okay, oder halt sich einfach anzuschauen, okay, wie würde ich jetzt, was macht mein Gesicht gerade, was würde mein Arm machen in der Situation? Also das hilft auf jeden Fall. In dem Referenzraum, da ist die Wand ein riesiger Spiegel, um halt sich da wirklich reingehen zu können und sich das halt besser vorstellen zu können.
Wo lässt du dich denn inspirieren?
Also ich fahre am Wochenende unheimlich viel Fahrrad und fahre mein Fahrrad gerne zum Observatory hoch in Los Angeles, von dem man die ganze Stadt überblicken kann, und schaue natürlich auch viel Fernsehen und Kinofilme, aber für mich ist meine Inspiration jetzt gerade einfach so ein bisschen Ruhe zu haben. Ich gehe klettern oder Fahrrad fahren und dann da ordne ich meinen Geist dann erneut, sage ich mal.
Wenn du jetzt so auch mal deinen Job betrachtest und den auch mal so ein bisschen ordnest, was würdest du sagen, sind da so die Vorurteile bei einem Job eines Animators und was stimmt vielleicht auch überhaupt nicht? Also Spaß ja, aber Geld stimmt nicht, oder keine Ahnung, kann man das
andersrum?
Andersrum, ja.
Also bei Disney zu arbeiten ist wirklich eine der besten Firmen, bei denen ich bisher arbeiten konnte. Also die sorgen sich unheimlich sehr um ihre Mitarbeiter und ich fühle mich da pudelwohl. Also ich kann mich da echt nicht beklagen. Vorurteile im Sinne für Animation ist, denke ich mal, dass alle Leute gar nicht wissen, wie viel Arbeit es überhaupt ist, ein paar Sekunden zu erzeugen. Ich meine, wenn ich jetzt an einem Projekt arbeite, dann animiere ich eine Minute, 30 Sekunden, vielleicht etwas mehr, auf jeden Fall weniger als 2 Minuten. An einem gesamten Film über 6, 7, 8 Monate. Und deswegen hat man halt auch ein relativ großes Team, um halt überhaupt 90 Minuten animieren zu können. Und im Endeffekt ist Animation, Charakteranimation, auch nur eine Abteilung von dem gesamten Ablauf. Da gibt's noch Leute, die die Texturen malen, Leute, die die Modelle bauen, Leute, die Knochen in die Modelle legen, damit man die überhaupt bewegen kann. Leute, die Licht erzeugen, Leute, die Bilder kalkulieren lassen, dass wirklich das alles so aussieht, wie der finale Film dann halt in die Kinos kommt. Und es braucht eine unglaubliche Menge an Menschen, um Animationsfilme zu erzeugen. Und jetzt auch bei meinen eigenen Projekten, wenn ich jetzt einen Animationsfilm gemacht habe, zum Beispiel The Present, der geht 3 Minuten und ich habe da 1 Jahr und 4 Monate jeden Tag dran gesessen. Und das ist halt manchmal schon absurd, wenn man dann rückblickend sich die Arbeit anschaut und sich einfach denkt, oh mein Gott, ich habe so viel Zeit in dieses Projekt reingesteckt. Aber im Endeffekt, wenn man dann die Reaktion der Menschen sieht, ist es halt wirklich tausendmal das wert, das da durchzugehen. Und es macht halt totalen Spaß, dann die Reaktion zu sehen.
Wir bauen die Links auch bei uns, auf, wenn ihr auf deutschlandfunknova.de geht, auf eine Stunde was mit Medien, den Artikel zur Sendung aufruft. Da könnt ihr euch The Present da auch anschauen. Du hast es mir nicht mal geguckt, dass es mehr als 200 Millionen Abrufe auf den verschiedenen Plattformen gibt, als du das zusammengezählt hast. Hattest du das schon als Viral-Hit angelegt oder hat sich das am Ende so ergeben?
Das hat sich erst am Ende so ergeben und ich hatte den Film online gestellt, ungefähr 1 Jahr, nachdem ich bei Disney bereits war. Und irgendwann hat dann ein Blog herausgefunden, dass ich bei Disney arbeite, hat dann meinen Studentenabschlussfilm gesehen und hat dann halt 1 und 1 zusammengezählt und hat gesagt, dieser Junge wurde bei Disney angenommen, weil er diesen Film gemacht hat. Und da ist das ganze Ding dann halt total explodiert. Alle Leute im Internet haben sich das angeschaut und es waren, glaube ich, mehr als 200 Millionen, weil bei Facebook wurde es hochgeladen, da waren dann 50 Millionen, 60 Millionen Views auf verschiedenen Seiten. Bei YouTube wurde es zigmal hochgeladen und ich konnte es an dem Punkt gar nicht mehr kontrollieren und war total, wusste nicht, was ich machen sollte. Und auch die Filmakademie war es nicht gewöhnt, dass halt so ein Film von denen so explodiert. Und da haben wir versucht, das irgendwie dann einzuriegeln, aber im Endeffekt konnten wir da nichts machen. Der Film war online und wurde geteilt und geteilt. Und da mussten wir einfach das Internet sein Ding machen lassen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde. Was mit Medien?
Das trickfreie Medienmagazin. Seit 3 Jahren lebt unser Gast Jakob Frey schon in Los Angeles und arbeitet als Animator bei Walt Disney. Und er ist heute aus L.A. zugeschaltet.
Herr Pell, aber erstmal, was verbindest du mit Trickfilmen?
Also ich habe eine Erinnerung, die ist ein bisschen peinlich. Also es war tatsächlich ein Trickfilm oder ein Animationsfilm, der einzige Film, der im Erwachsenenalter mich dazu gebracht hat, zu weinen bei einem Film.
Ach.
Und es war die Szene, als Nemo seinen Vater wieder hatte. Oder andersrum. Kannst du dich an die erinnern? Nein. Ich weiß nicht.
Ich muss wieder
an. Mach lieber weiter.
Ich habe so ein Filmproblem. Das heißt, wenn ich Filme
geguckt
habe...
Nemo ist der Fisch, ne? Dieser orange
weiße Fisch. Das weiß ich noch. Aber ich kann mich an einzelne Szenen nie erinnern. Das heißt, 2 Wochen später kann ich einen Film nochmal neu gucken.
Ah, das ist aber Luxus.
Wie es weitergeht. Das ist toll. Naja, aber auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall dann noch auf jeden Fall mit verbinde, halt natürlich immer zu Weihnachten gab es dann die neuen Trickfilme von Disney, die dann rauskamen. Der Unterschied natürlich heute ist, dass sie komplett am Computer entstehen. Gibt es eigentlich, Jakob, heute noch klassischen Zeichentrick?
Klassischen Zeichentrick gibt es durchaus noch. Im TV wird das viel benutzt, also im Fernsehen. Zur Zeit gibt es ein spanisches Studio, die einen 2D-Animationsfilm herstellen, der heißt Klaus. Das ist, glaube ich, auch ein ehemaliger Disney-Animator, der da Regie führt. Sergio Pablo, glaube ich, ist sein Name. Also das sieht wirklich absolut fantastisch aus, weil sie halt wirklich da versuchen, auch nochmal das alles ein bisschen haptischer zu gestalten. Und da bin ich sehr gespannt, wenn der Film rauskommt.
Vielleicht daneben, was sind sonst noch so aktuelle Trends in der Animationsszene, die du spannend findest?
Also ich habe das Gefühl, dass relativ viele Leute im Moment versuchen, Animationsfilme etwas mehr gezeichnet darstellen zu lassen, dass man da halt sich Techniken ausdenkt, wie man jetzt zum Beispiel etwas wie gemalt darstellt. Also dass die Farben etwas flacher sind, dass es nicht so wirklich volumetrisch alles aussieht. Da haben vor kurzem auch erst Freunde von mir ein Studio gegründet, wo sie einen Kurzfilm gemacht haben, wo sie das angesetzt haben und die Resultate sind sehr beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch, wenn man sich jetzt aktuelle Filme, die bald rauskommen, wie jetzt irgendwie der Spider-Man-Film oder man sich Filme von anderen Studios, dass man da versucht, alles etwas mehr stilisierter darzustellen.
Das hatte ich mir nämlich auch überlegt, dass es ja eigentlich auch natürlich zwar theoretisch technisch möglich ist, alles echter wirken zu lassen, aber dass es eigentlich für das Genre auch wichtig ist, sich eine gewisse Künstlichkeit zu erhalten, oder?
Ja, ich denke, also was halt anfangs bei Computeranimation auch der Fall war, dass man halt versucht hat, Sachen zu realistisch aussehen zu lassen und dadurch, weil man halt einfach nicht das absolute Top-Ergebnis erreicht, weil man das einfach nicht realistisch darstellen konnte, dann sah es halt eher komisch aus. Also, dass man sich eigentlich fast unwohl fühlt, das anzuschauen. Was bei VFX-Filmen zum Beispiel anfangs so ein bisschen der Fall war. Aber jetzt, ich denke, es ist wichtig, dass man einfach eine gute Variation an Stilen hat. Also, dass man sagt, okay, es gibt mehr realistischere Styles, es gibt etwas Stilisiertes. Ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von dem Disney-Pixar-Style, wo man schönes Rendering besitzt und man Texturen auf den Charakteren hat und man das Detail sehen kann letztendlich. Aber das ist halt jedem selber halt überlassen. Also jeder hat halt andere Vorlieben, wie sie einen Film gerne stilistisch umsetzen wollen.
Wie ist denn das mit dem technischen Fortschritt? Wenn du jetzt mal zurück überlegst, als du dich im Netz informiert hast und selber losgelegt hast, was ausprobiert hast und wenn du heute guckst, welche technischen Möglichkeiten es mittlerweile insgesamt gibt, was hat sich schon in der Zwischenzeit alles getan?
Also als ich zum Beispiel angefangen habe, da gab es Virtual Reality noch gar nicht, was natürlich auch unheimlich spannend ist und wo unheimlich viel Forschung und Research gemacht wird. Da hätte ich wahrscheinlich, wenn es das damals gegeben hätte, als ich angefangen habe, hätte ich wahrscheinlich auch mich etwas mehr drin vertieft. Aber ansonsten, ja, also ich meine, so wirklich Unterschiede, ich meine, es gibt neue Renderer, also eine Spezialisierung, die Animation selber, da benutzt man immer noch die gleichen Prinzipien wie 2D-Animatoren bei Schneewittchen, bei dem Schneewittchen-Film. Und da werden halt die Charaktere, mit denen man arbeitet, halt etwas schneller. Und man hat halt irgendwie die Möglichkeiten, mehr halt Muskeln, Deformationen zu zeigen. Aber so die Prinzipien und das Schauspielen, das kommt alles von einem selber, vom Inneren. Das ist so, ich glaube, technisch ein bisschen unabhängig, wirklich. Also etwas, was sich jetzt nicht wirklich wandelt. So.
Dann lass uns doch mal von der Technik tatsächlich nochmal einen Blick auf die Zuschauer auch werfen. Verändern die sich im Laufe der Zeit auch und erwarten die, und welche vor allen Dingen dann auch heute, andere Trickfilme?
Also ich denke, für mich geht es gar nicht wirklich darum, wie etwas aussieht, sondern es geht eher darum, worum geht es. Also im Endeffekt ist die Story das Wichtige und nicht die Effekte oder das, wie spektakulär etwas aussieht. Weißt du, wenn die Geschichte nicht passt, dann können Dinge so spektakulär sein, wie sie wollen, aber man ist halt emotional wirklich nicht so damit so verbunden. Und deswegen ist, denke ich, das Wichtigste wirklich, dass man die Story wirklich hinbekommt und man den größten Schwerpunkt darauf legt. Und klar möchte man alle anderen Bereiche auch so gut darstellen wie möglich, aber die Geschichte entscheidet alle weiteren Entscheidungen und nicht andersrum. Also wenn man einen Film macht mit dem Ziel, der soll super cool werden und soll geil aussehen, dann kann der noch so toll aussehen. Wenn die Geschichte doof ist, dann schauen die Leute sich das nicht an. Und ich denke, das war halt auch bei meinem eigenen Kurzfilm halt mein wichtigster Punkt. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass ich den herstelle, damit Leute sich den anschauen, sondern ich wollte einfach eine Geschichte erzählen, die es wert ist, so viel Arbeit reinzustecken, weil halt eben Animation halt wirklich so viel Arbeit kostet. Weißt du, man steckt unheimlich viel Zeit rein. Man arbeitet Tag und Nacht. Also an meinen eigenen Projekten habe ich das gemacht, bei Disney mache ich es nicht. Aber da will man wirklich sicher gehen, dass es sich lohnt und dass es das wert ist. Und deswegen muss die Geschichte halt wirklich die höchste Priorität haben.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das berufsberatende Medienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova.
Jakob Frey ist weiter aus L.A. zugeschaltet. Er hat uns schon viele Einblicke in seine Aufgabe als Animator bei Walt Disney gegeben. Wenn ihr jetzt sagt, das will ich auch werden, da haben wir hier ein paar Tipps für euch.
Tja, Jakob, wie ist denn das? Brauche ich eine 1 in Kunst, um Animator zu werden, wenn du so auf deine Schulzeit
das
zurückblickst?
Das brauchst du nicht. Ich hatte zwar eine 1 in Kunst, das ist wirklich das Fach, wo ich immer am besten war, aber im Endeffekt, dass man zeichnen muss, ist nicht unbedingt notwendig, um Computeranimationen herstellen zu können. Es ist ein großes Plus, aber im Endeffekt zählen Acting-Choices, also wie man jetzt wirklich einen Shot angehen würde. Ja, halt auch das Verständnis halt, um diese Software halt zu lernen und wirklich halt damit arbeiten zu können. Aber jetzt auch im Bezug auf Schule, ich denke, für mich war jetzt meine Schulzeit der absolute Horror. Ich hatte 5 und 4, war auf dem Gymnasium in Hilden und habe versucht, da so lange zu bleiben wie möglich, aber es war wirklich verschwendete Zeit. Ich war abgeschrieben von den Lehrern und war halt immer wirklich derjenige in der Schule, der halt nichts gebacken bekommt. Ich hatte über 100 Fehlstunden, als ich damals da war, weil ich einfach Angst hatte, in die Schule zu gehen. Und hatte halt auch eine wirklich unheimlich schwierige Zeit mit meinen Eltern, die halt einfach nicht wussten, was mit mir abgeht, weil ich auch wirklich nicht mit denen kommuniziert habe, wo meine Probleme liegen. Und der eigentliche Wechsel zu einer neuen Schule dann, die halt für mich jetzt auch mehr kunstbezogen war, hat bei mir dann halt wirklich dazu gelöst, einen Neustart wirklich mir zu geben, wo keiner irgendwelche Vorurteile gegen mich hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich halt wirklich angefangen, halt wirklich Arbeit in die Schule zu stecken und habe mich bemüht, wirklich gute Noten zu haben und bin dann von einem absoluten Horror-Notendurchschnitt zu einem 1,5-Notendurchschnitt gekommen. Und hatte, als ich dann auch mein Ziel hatte, wirklich bei eines Tages bei Disney arbeiten zu können, was absolut absurd klang zu dem Zeitpunkt für mich, habe ich dann halt wirklich, bin ich ehrgeizig geworden und habe wirklich alle meine Energien reingesteckt, besser in meiner Arbeit zu werden und einen Weg zu finden, wie ich das halt machen kann.
Es spielt wahrscheinlich keine Rolle, aber doch noch den Gedanken, also wenn du schon deine, dieses Ankommen bei Walt Disney im Grunde als relativ absurd eigentlich bewertet hast, was haben denn dein Umfeld um dich herum gesagt? Also es ist ja jetzt nicht gerade so der typische Berufsweg, den man dann so anpeilt. Mach doch was Vernünftiges, Junge. Nee,
absolut
Junge.
Nicht. Ja, ganz genau. Und meine Eltern hatten dann halt auch total unheimlich Angst, als dann wirklich dann mich für das Studium in Ludwigsburg entschieden habe, weil für die wirkt es halt wie eine kleine Stadt. Wie kann da eine so wichtige Universität sein? Und wurde auch gleichzeitig bei der Universität in Amsterdam angenommen. Und für meine Eltern wirkte halt Amsterdam als die wesentlich bessere Universität aufgrund der Stadt. Aber was halt nicht der Fall war. Und da habe ich halt wirklich unheimlich viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen im Endeffekt. Und die haben mir auch wirklich viel zugetraut und gesagt, okay, wir vertrauen dir, du weißt, was du machen willst. Und ohne die Unterstützung meiner Eltern hätte ich es eh niemals geschafft.
Was sagen sie heute?
Ich glaube, mein Vater hatte es nicht verstanden, dass ich bei Disney arbeite. Ich meine, er war natürlich immer unheimlich stolz, also grundsätzlich. Aber jetzt nach 3 Jahren, denen ich hier bin, sind sie zum ersten Mal hier hingekommen. Und ich glaube, mein Vater hat es wirklich erst verstanden, dass ich bei Disney arbeite, als er im Studio zu Besuch war und ich denen eine Tour gegeben habe. Und er meinte dann halt wirklich so echt total baff, dass er halt jetzt erst begreift, dass ich halt für Disney arbeite. Ja, es ist halt absolut absurd, dass man aus einer Kleinstadt aus Hilden kommt und man den Sprung in die USA schafft. Und ich begreife es manchmal selbst nicht, wie es alles geklappt hat im Endeffekt.
Du hast ja selber erzählt am Anfang, dass du aber auch dich selbst im Netz sehr stark informiert hast. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Mit welchen Programmen arbeitet man? Wie bedient man sie? Hast du so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst, wo Interessierte auch mal selber nachschauen können?
Also was natürlich jetzt ein Riesenvorteil ist für Leute, die heutzutage anfangen wollen mit Animationen, die Anzahl an Inhalten auf YouTube oder generell im Web, die mit Computeranimationen zu tun haben, sind explodiert wie sonst was. Es gibt so viele Dinge, wie man das lernen kann. Man muss einfach nur Animation Software und Tutorial eingeben, TUTORIAL, was das englische Wort ist für so Lehrvideos. Und man findet da einen Haufen an Materialien. Die Software, mit denen ich jetzt meine Filme hergestellt habe und mit denen ich auch zurzeit bei Disney arbeite, heißt Autodesk Maya, was im Endeffekt eigentlich nicht wichtig ist, dass man diese Software benutzt. Man könnte mit jeder anderen Software auch anfangen, Animationen zu lernen. Es ist einfach nur wichtig, halt ein Verständnis für einen 3D-Raum zu haben und wie generell eine Animationspipeline abläuft. Aber es gibt Online-Schulen, mit denen man Animationen lernen kann heutzutage, die ich mir damals zum Beispiel auch nicht leisten konnte. Also YouTube allein ist schon ein super Sprungbrett, um halt wirklich die ersten Eindrücke und
YouTube-Akademie.
Dinge zu haben.
Aber was glaubst du denn, wie lange braucht man tatsächlich, wenn man so einen Weg einschlägt, um auch richtig vorzeigbare Ergebnisse zu produzieren? Also wir haben hier bei uns in der Sendung, wenn wir über die verschiedensten Bereiche der Medienwelt sprechen, haben wir, glaube ich, überall so einen Trend, dass es so eine Professionalisierung gegeben hat, dass man auch heute als Nicht-Profi im Grunde professionell erscheinende und top-qualitative Medieninhalte generieren kann. Das stelle ich mir trotzdem beim Animationsthema ziemlich herausfordernd vor.
Ja, ich glaube, dass das bei Animation jetzt nicht so leicht möglich ist, weil erstmal braucht man unheimlich viele Schritte, um das wirklich professionell aussehen lassen zu können. Wie gesagt, all die Abteilungen, die man bei Disney hat, jetzt um halt Charaktere zu bauen, zu riggen und Texturen draufzulegen, animieren und die Lichter zu setzen. Jedes Department braucht unheimlich viel Erfahrung, um das halt gut aussehen zu lassen. Und klar, man kann jetzt alle Dinge ein bisschen gut können, aber es ist halt unheimlich schwer, alles perfekt darstellen zu lassen. Und irgendwo würde man, glaube ich, immer, wenn man das jetzt als eine Person machen würde, würde man immer irgendwo ein paar Schwachstellen sehen können. Und ich habe in 2006 angefangen, Animation zu lernen und habe in 2014 bei Disney angefangen. Und es hat halt mehrere Jahre gedauert, um da überhaupt hinzukommen. Und ich meine, klar, es gibt Leute, bei denen geht das schneller. Das ist dann, glaube ich, eher dann mit Talent verbunden und dem Verständnis für gewisse Dinge. Aber um halt wirklich etwas zu perfektionieren, ich glaube, man hört nie auf, das zu lernen. Also ich glaube, selbst wenn ich jetzt irgendwelche Leute, die seit 25 Jahren im Studio sind, frage, ob die, wie sie an Shot rangehen, ob sie da irgendwie manchmal sich denken, oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Die reagieren alle gleich, dass sie halt wirklich sagen, okay, ich weiß auch nicht alles und ich lerne von Tag zu Tag. Und das geht bei mir genauso. Also ich habe da immer noch jedes Mal absolute Panik, wenn ich einen neuen Shot anfange und muss dann diese Panikphase kurz überwinden und denke dann immer an Findet Nemo, wo Dory singt, just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Und irgendwann ist das dann auch vorbei und dann sieht's vernünftig aus und dann kann ich halt damit mit mehr Selbstbewusstsein rangehen.
Gibt's irgendwas, wo du sagst, oh, das meidet, das braucht, das könnt ihr euch sparen?
Ich meine, die größten Klippen werden, glaube ich, einfach technische Hürden sein. Und die wird man so oder so begegnen. Egal, welche Software man benutzt, weil man halt einfach nicht für alles eine Lösung sofort online findet. Und ich habe deswegen halt auch unheimlich viel halt online verbracht, weil ich halt einfach angefangen habe, an einem Projekt zu arbeiten. Und dann auf einmal drückt man irgendeine doofe Taste und irgendwas verschwindet. Aber man weiß nicht genau, wie man das, was passiert ist und wie man das beschreiben kann. Und bis man da erstmal die Lösung findet, das dauert halt einfach ewig. Und da war halt einfach der Vorteil, wirklich dann in einem Schulumfeld zu sein, wo andere Leute sitzen, die das Gleiche machen und unter Umständen auch die Lösung bereits wissen, nach der man sucht. Und deswegen kann ich eigentlich Leuten, die wirklich Animationen lernen wollen, nur empfehlen, es mit mehreren Leuten gleichzeitig zu lernen. Dass man wirklich in sich eine Schule aussucht, wo man dann halt den Austausch mit anderen Schülern hat. Weil ich glaube, wenn man das wirklich alleine lernen will, da würde man unheimlich viele Momente haben, wo man halt einfach so ein bisschen festhängt, weil man einfach jetzt gerade die Lösung nicht so schnell finden kann.
Lass uns zum Schluss noch einen kleinen Werbeblock machen. Wo können wir was von dir sehen? Und was würdest du sagen, welche Filme, Projekte, auf die bist du besonders stolz, die legst du uns richtig ans Herz?
Also Zootopia, Zoomania heißt er, glaube ich, im Deutschen. Der hat unheimlich viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten und auch das Resultat, da sind wir super stolz drauf. Danach habe ich an Moana gearbeitet, im Deutschen hieß der Vaiana, jetzt halt Wreck-It Ralph 2 und ansonsten Room on the Broom, Revolting Rhymes und The Present und Bob. Das sind zwei Animationsfilme von mir, von denen ich sehr stolz drauf bin. Wo man auch wiederum die sehen kann, jetzt zum Beispiel bei Bob, das war mein allererster Computeranimationsfilm. Der geht auch nur 3 Minuten, aber der ist auch technisch, den schaue ich mir jetzt an und denke mir einfach, oh Gott, der sieht ja total Banane aus von der Animation und das hakelt alles. Aber im Endeffekt kann ich halt voller Stolz auf diese Projekte zurückblicken, weil ich einfach weiß, dass ich halt mein Herzblut da reingesteckt habe und dass es halt zu der Zeit das Beste war, was ich machen konnte. Und dann wiederum auch daran sehe, dass ich halt, wo ich gewachsen bin in meiner Arbeit.
Es hat großen Spaß gemacht. Jakob Frey, herzlichen Dank, dass du uns heute Abend besucht hast, hier in eine Stunde was mit Medien und von deinem spannenden Job als Animator bei den Walt Disney Studios berichtet hast. Herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank auch. Es hat mich sehr gefreut, mit euch zu plaudern.
Uns und erst. Daniel, stell dir vor, wir wären animiert.
Da würden sich viele drüber freuen.
Wieso? Weil wir dann nicht echt wären.
Weil wir dann so viel Arbeit machen würden, dass wir dann nicht eine ganze Stunde, sondern nur 2 Minuten oder so im Jahr über einen Äther gehen. In Wirklichkeit sind wir auch animiert, das wissen die Hörer nur nicht, weil wir ja hier keine Webcam haben. Vielleicht können wir es auflösen bis zum kommenden Mal. Die nächste Ausgabe gibt es dann am nächsten Donnerstag, 20 Uhr, hier bei Deutschlandfunk Nova. Und bis dahin wünschen wir euch eine animierte Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.